Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und Kilian Thalhammer.
Konto, das digitale Geschäftskonto mit integrierten Finanztools. Neben den üblichen Business-Banking-Funktionen wie zum Beispiel Mastercard-Karten und SEPA-Echtzeitüberweisungen bietet Konto smarte Finanztools für Rechnungsverwaltung, Ausgabenmanagement und Buchhaltung sowie Integration wie zum Beispiel DATEV-Schnittstellen. Schließt euch jetzt den über 500.000 Kundinnen an und eröffnet jetzt euer Konto in wenigen Minuten. Mehr Informationen unter www.konto.com, geschrieben Q-O-N-T-O.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment und Banking. Heute sprechen wir über ein Thema, welches insbesondere im Zahlungsverkehr an eine große Relevanz hat und weiterhin große Relevanz haben wird. Wir sprechen heute über das Thema Unified Commerce. Und wenn man schon über ein solches Thema spricht, dann macht das sicherlich total Sinn, mit Menschen darüber zu sprechen, die schon von Berufswegen sich damit auskennen müssen. Und ich freue mich sehr, heute Oliver Mickler, Senior Vice President von Unser begrüßen zu dürfen. Schön, lieber Oliver, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Doch bevor wir loslegen, stell dich doch vielleicht mal kurz vor. Wer bist du? Wo bist du gerade? Immer ganz spannend zu hören. Und vor allen Dingen, wie geht's dir?
Ja, super. Schön dabei zu sein, Mike. Also genau, bin der Olli, bin einer der Gründer der Firma Tillup. Wir haben Tillup 2016 gestartet als iPad-basiertes Kassensystem mit ganz großem Fokus auf den Handel, was natürlich auch später relevant wird, wenn wir über Unified Commerce reden und warum ich mich in dem Bereich auskenne. Wir haben das System dann weiterentwickelt, auch für andere Zielgruppen, Gastronomen, Dienstleister. Was Tillup dabei ausgezeichnet hat, ist, dass wir nicht nur ganz viele kleine Kunden gewonnen haben, sondern teilweise auch sehr, sehr große mit Hunderten oder sogar Tausend Filialen. Und seit 2022 gehört Tillup zu 100% der Unser. Und innerhalb der Unser verantworte ich den Geschäftsbereich Unified Commerce, in welchem wir Payment- und Softwarelösungen aus einer Hand anbieten, sowohl für den E-Commerce als auch für den In-Store-Bereich. Und ja, deswegen sprechen wir heute.
Cool, ich freue mich, dass du da bist. Vor allen Dingen habe ich jetzt schon wieder was gelernt, weil ich, glaube ich, seit Jahren Unser falsch ausspreche. Es heißt Unser, ne? Also einfach, oder ist es egal, wie man es ausspricht?
Ich würd mich da jetzt nicht drauf festnageln lassen.
Ja. Okay, aber sag doch vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Unser oder Unser. Also was ist Unser, was macht ihr?
Die Unser ist ein sehr modernes Payment-Unternehmen, im Grunde ein Payment-Konglomerat, weil wir alle, würde ich mal sagen, Bestandteile der Payment-Wertschöpfungskette, die ja sehr fragmentiert ist, wie du weißt, in einem Haus vereinen. Wir können In-Store-Payments, wir können E-Com-Payments, wir haben unser eigenes Buy-Now-Pay-Later-Scheme, wir sind selber Acquirer und haben entsprechend auch dann die Lizenzen bei den Finanzregulatoren in verschiedenen Ländern. Und das, was die Unser auch maßgeblich unterscheidet von anderen Payment-Firmen, ja, in Europa, ist, dass wir mit dem, was ich auch mit in die Firma gebracht habe, mit Tillup auch einen großen Softwarebereich haben, der den Bereich Payments erweitert, eben um wertstiftende Softwareanwendungen. Um das Kassensystem herum gibt es auch weitere Module, wie zum Beispiel Online-Terminbuchungen, CRM-System, Warenwirtschaft. Und ja, so bieten wir eben dann nicht nur die Zahlungsabwicklung, sondern auch nützliche Werkzeuge, die weit darüber hinausgehen.
Also im Grunde, ich würde es mal für mich übersetzen, so ein bisschen PSP Plus, weil PSP ja eigentlich vor allen Dingen dafür bekannt ist, also Payment Service Provider, die ganz, ganz viele Maschinenraum machen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr nicht nur den Maschinenraum, sondern eben auch Frontend Applications, also Schnittstelle zum Kunden. Und damit meine ich jetzt nicht den Endkunden oder Endkundin, sondern Kassensystem ist ja letztendlich Frontend für die Menschen, die dann eure Lösung einsetzen.
Ja, genau, das hast du gut zusammengefasst und das hat natürlich auch historische Gründe, warum mittlerweile so viel unter einem Dach bei der Unser stattfindet. Die Unser ist historisch eine Merger Company. Der Ursprungs PSP ist die Idlepay, der wird dann über Private Equity Unternehmen zusammenfusioniert mit anderen Bestandteilen dieser Payment-Wertschöpfungskette, die Zukäufe beinhalteten unter anderem auch Unternehmen im POS-Bereich, also so ist dann zu dem Online-Payment auch das In-Store-Payment dazugekommen und dann eben im Software-Bereich, so wie uns, im Pay-Later-Bereich und. Und das, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, ist im Grunde dieses Stückwerk auf einer technologischen Plattform zu vereinen. Und das Schöne dabei ist, die ist jetzt brandneu und da haben wir mit wenig Legacy-Code und ja, Überbleibseln zu kämpfen, sondern haben im Grunde einen freien Tisch, von dem wir jetzt irgendwie tolle Leistungen den Kunden bieten können. Und ja, das, da kommen wir, glaube ich, dann auch so langsam zum Thema Unified Commerce. Macht es auch aus, wenn man es hinbekommt, auf einer Plattform sowohl die Zahlungsflüsse aus der Online-Welt als auch aus der In-Store-Welt zu sehen, aber eben auch die Warenflüsse und die Kundenbewegungen. Das ist dann die ganz hohe Kunst sozusagen, wenn man das zusammenbringt. Und wir haben da eine ganz gute Ausgangsposition, dadurch, dass wir eben im Payment auf nicht so viel Drittanbieter angewiesen sind, wie wenn wir jetzt nur PSP wären. Ja, dadurch, dass wir selber der Acquirer sind, dadurch, dass wir selber die in Anführungsstrichen Terminal-Firma sind, die Post-Terminals dahinstellt und so weiter.
Jetzt hast du ja im Prinzip eine wunderbare Überleitung schon zum Thema gemacht. Wir wollen über Unified Commerce sprechen und du hast gerade beschrieben, dass ihr ganz, ganz viele Bausteine schon habt, dass ihr ganz, ganz viele Themenbereiche letztendlich adressiert. Vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben insbesondere im E-Commerce und im Retail in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal, verschiedene digitale Säue durchs Dorf getrieben und über verschiedene Themen gesprochen. Erst war es irgendwie Multi-Channel, dann hieß es Omni-Channel und jetzt haben wir Unified Commerce. Kannst du eine kurze Einordnung geben, inwiefern die sich unterscheiden, wenn sie sich denn unterscheiden? Oder ist es so ein bisschen einfach nur eine Weiterentwicklung? Wie guckst du drauf? Also wo sind die Unterschiede?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wo wir alle herkommen, ist ja erstmal, hey, der reine physische Handel ohne Online-Handel wird wahrscheinlich kaum Bestand haben in der Zukunft. Du wirst immer Online-Touchpoints mit deinen Konsumentinnen und Konsumenten haben, auch egal in welcher Branche. Ja, ganz ohne geht's nicht. Das heißt, wir sind im Omnichannel-Bereich da, wo wir versuchen, unsere Kunden auf möglichst vielen Kanälen zu erreichen. Und im Unified Commerce gehen wir jetzt einen Schritt weiter und versuchen nicht nur unsere Kundinnen und Kunden auf all diesen Kanälen zu erreichen, sondern diese Kanäle auch sinnvoll miteinander zu verbinden. Typische Anwendungsfälle sind zum Beispiel Cross-Channel Refunds. Hey, ich habe was online gekauft, ich gehe in den Laden, will es da zurückgeben, bekomme die Erstattung aber auf mein ursprüngliches Online-Zahlungsmittel. Die Person, die mir im Laden gegenübersteht, die weiß, wer ich bin, ja, die kann mich identifizieren ohne Nachfragen und ich kriege meinen Refund dann zum Beispiel auf meine Mastercard oder so, ja, mit der ich online eingekauft habe. Oder verlängerte Warentheke. Du stehst im Laden und sagst, hey, hätte gern diesen Pullover. Die Verkäuferin sagt, tut mir leid, nicht in ihrer Größe da, aber wir können den direkt aus dem Online-Lager zu Ihnen nach Hause schicken. Und ach, Sie waren ja schon mal bei uns im Online-Shop, wir belasten direkt Ihr Online-Zahlungsmittel.
Heißt also für mich zum Verständnis, also werden wir in der Vergangenheit eigentlich immer Zahlungsverkehr uns sehr singulär angeschaut haben und darüber gesprochen haben, dass Zahlungsverkehr nicht nur im stationären Handel stattfindet, sondern auch im E-Commerce stattfindet. Reden wir eigentlich beim Thema Unified Commerce um viel mehr als nur Zahlungsverkehr? Denn das, was du gerade beschrieben hast, ist ja, also gut, Refund ist noch Zahlungsverkehr, aber es ist halt eben auch das Identifizieren der Kundinnen und Kunden, dass wenn ich jetzt in den Laden gehe, die Verkäuferinnen und Verkäufer weiß, aha, das ist der Mike, der hat das gekauft. Das heißt, es ist letztendlich ein Veredeln des Zahlungsverkehrs, wie wir ihn bis hierhin kannten.
Ja, genau. Nicht nur, wer hat es gekauft, sondern auch, was hat er gekauft, was war mal im Warenkorb. Das heißt, man muss halt auf die Systeme zugreifen, die auch die Produktinformationen kennen. Das fällt den Händlern natürlich einfacher, wenn sie beispielsweise dann auch das Kassensystem aus unserer Hand benutzen. Da ist eine Warenwirtschaft hinten dran. Das eignet sich auch für kleinere Händler und Händlerinnen. Auf der anderen Seite, bei den größeren, die ihre gewachsenen Systeme haben, stehen dann meistens Integrationsprojekte dahinter, bei denen dann eben nicht nur die Checkout-Informationen, hey, das ist der Warenkorb mit dem Preis, sondern auch, da sind die und die Artikel drin, nachher an die Plattform übergeben wird.
Lass uns mal kurz schnacken. Also im E-Commerce stelle ich mir das noch relativ einfach vor. Ich kaufe, keine Ahnung was, ja, neue Sneaker und die passen nicht. Spoiler, passiert mir regelmäßig. Und ich kann die jetzt im Ladengeschäft abgeben und sagen, hier, weil keine Lust zurückzuschicken, ist immer irgendwie mit Aufwand verbunden und bekomme dann mein Geld wieder. Und der Verkäufer, Verkäuferin weiß auch, aha, das ist der Mike und der hat auch neben den Sneakers noch irgendwie das und das gekauft. E-Commerce einfach. Wie macht ihr denn die Brücke letztendlich aus dem Retail in den E-Commerce? Weil im Retail ist es ja oft so, so kenne ich das aus eigenen Projekten aus der Vergangenheit, der größte Pain für insbesondere Retailer ist ja, dass sie nicht wissen, wer steht jetzt gerade vor ihnen. Klassisches Beispiel, du gehst in Lebensmittel-Einzelhandel, LEH, kaufst im Aldi, Lidl, Rewe, egal wo und bezahlst, egal wo, mit Karte oder mit deinem Smartphone. Am Ende bist du ja für den Handel oder für den Händler blind. Also bist nicht vorhanden, die kennen nicht deinen Warenkorb, die haben letztendlich nur eine tokenbasierte Transaktion. Wie schafft ihr denn diese Brücke?
Also da gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist über Kundenbindungsprogramme, dass man entsprechend beispielsweise eine Kundenkarte hat oder ein anderes Identifikationsmerkmal in der Handy-Wallet. Und der andere Weg ist dann tatsächlich über eine Tokenisierung von dem Zahlungsmittel, also von der Kreditkarte.
Und das ist dann letztendlich, das ist auch wahrscheinlich dann die Königsdisziplin, ja, weil es braucht dann immer dieses Identifizierungsmerkmal des Kunden. Das kennen wir ja auch, ne? Also viele Händler haben inzwischen Händler-Apps. Du kannst bei DM dann Coupons in der App aktivieren. Es gibt große Loyalty-Programme. Ja. Mit dem Vorteil, dass du nicht nur für den Handel die Identifikation hast, sondern die Kundinnen und Kunden haben halt Coupons, sie haben den elektronischen Kassenzettel. Okay. Hört sich für den Kunden und die Kundin nach einer sehr runden Lösung an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Integration einer solchen Lösung für den Handel mitunter nicht ganz so einfach ist. Insbesondere im Retail. Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie so eine Integration aussieht, wie das funktioniert?
Ja, also ich glaube, schwierig wird es immer dann, wenn man nicht eine Lösung sozusagen aus einer Hand nimmt, wenn man nicht alle Komponenten von uns nimmt, sondern wenn man schon eine sehr gewachsene Systeminfrastruktur hat als Händler. Da hat man hier irgendwie vielleicht sein SAP als ERP-System und da sein Shopware oder so als E-Com-System und alle Systeme müssen am Ende irgendwie auch die Warenbestände kennen, was wurde verkauft und jetzt kommen wieder rein und sagen, hey, hier, wir helfen euch Unified Commerce zu machen, schickt uns doch mal die und die und die Daten. Und da kann man sich natürlich auch verheben als Händler, wenn da nachher ein riesen Integrationsprojekt ins Haus steht, vielleicht externe Agenturen herangezogen werden müssen, die dabei helfen. Schwierig wird es auch dann, wenn es selbst entwickelte Komponenten gibt. Das kennen wir sogar aus dem Bereich der Kassensysteme.
Ist fast üblich, also nichts oder nicht selten zumindest. Ne?
Und dann sind vielleicht die Leute, die diese Systeme instand halten, rar. Vielleicht gehen die auch mal irgendwie in Urlaub oder in die Rente. Und dann wird es natürlich schwierig, diese Systeme anzuschließen. Also umso einfacher wird es natürlich, umso mehr Komponenten man von einem Anbieter nimmt.
Seid ihr denn offen? Also gerade im Handel, also insbesondere im stationären Handel, ist es ja so, dass man nicht nur auf einen PSP setzt, sondern manchmal auf zwei und im E-Commerce auf einen dritten. Seid ihr denn quasi kompatibel und sagt, naja, komm, wenn du jetzt, keine Ahnung was, ja, es gibt ja viele große oder auch viele bekannte PSPs, aber egal mit wem ihr zusammenarbeitet, wir orchestrieren das oder wir können das orchestrieren oder ist es so, dass ich letztendlich immer alles aus einer Hand brauche. Also wenn ich jetzt sagen will, ich finde eure Unified Commerce Lösung super charmant und ich finde das super cool, irgendwie die Sachen miteinander verbinden zu können, braucht es dann eine All-in-One-Lösung von euch oder aber könnt ihr alles anbinden am Ende?
Ja, da gibt es zwei Antworten drauf. Kommt drauf an, ja. bei den kleineren und mittelgrößeren Händlern versuchen wir natürlich irgendwie dahin zu drängen, dass wir im Grunde der einzige Anbieter sind. Auf der technologischen Seite haben wir das aber so aufgestellt, dass man an unsere Payment API, die dann auch sozusagen Unified Commerce fähig ist, sämtliche Daten, die für einen Unified Commerce Prozess notwendig sind, auch von Drittanbietern übergeben kann. Von anderen Payment Anbietern, von Warenwirtschaftssystemen, von Kassensystemen. Dadurch steigt natürlich auch der Integrationsaufwand für die jeweiligen Händler. Und wenn die Händler groß genug sind, bin ich auch ganz ehrlich, dann sind wir froh, wenn wir einfach nur auch einen Share von dem Volumen bekommen und versuchen uns dahingehend natürlich irgendwie sehr offen aufzustellen, ja.
Wie geht denn ihr damit um? Weil gerade, du hast gerade gesagt, je größer der Händler, und ich kenne das aus eigener Erfahrung.
Ja.
Also PSP-Wechsel oder auch Integration in Kassensysteme ist auch hier wieder insbesondere im stationären Handel so ein bisschen Operation am offenen Herzen. Also das ist jetzt nichts, wo die drauf warten und das mit großer Freude verbunden ist. Wie geht ihr denn vor, um denen da so ein Stück weit auch die Angst zu nehmen? Also sagt ihr, wir machen das alles für euch, oder wie stellt man sich so ein Projekt vor?
Naja, eine gute Frage. Also aus den Projekten, denen ich involviert bin, habe ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass wir dagegen so viel Widerstände rennen. Unsere Champions auf der anderen Seite sind meistens die IT-Abteilung, die Marketingabteilung und die Buchhaltung. Und die haben gewisse Schmerzpunkte. Oft im Marketingbereich, hey, wir würden gerne gewisse Kundenbindungsaktionen fahren, uns fehlt aber der Zugriff auf die Daten, oder wir müssen da sehr viel irgendwie in Excel-Tabellen hin und her schicken. Wir würden gerne neue Loyalty-Programme ausrollen, aber unser sozusagen In-Store-System ist noch on-premise, da kommen wir irgendwie gar nicht rein. In der Buchhaltung geht es den Leuten viel darum zu automatisieren. Dadurch haben wir eigentlich immer interne Counterparts, die ein sehr großes Interesse daran haben, dass das Projekt ein Erfolg wird. Deswegen habe ich gar nicht so den Eindruck, dass wir da gegen so viel Widerstände kämpfen. Und wir arbeiten natürlich auch mit irgendwie sehr guten Agenturen zusammen, die halt dann bei gewissen Integrationen unser System gut kennen und da unterstützen können.
Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und tatsächlich gleich dann nochmal die Kurve zum Marketing. Da habe ich auch noch ein, zwei Fragen zu. Aber wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen zum Thema Unified Commerce. Also Unified Commerce ist letztendlich der gesamte Blumenstrauß einer Customer Journey. So habe ich dich verstanden. Also es ist eben nicht nur das Bezahlen, sondern das Miteinander verknüpfen und Warenkörbe. Also das heißt, das Wissen über den Kunden wird sehr viel vielfältiger. Gibt es so Branchen, wo du sagst, da macht Unified Commerce nicht nur Sinn, sondern das ist schon fahrlässig, wenn man es nicht macht? Und gibt es vielleicht auch Branchen, wo du sagst, ja, da ist es so eher die, wie sagt man, die Kirsche auf der Sahne? Also gibt es Unterschiede in den Verticals?
Ja, ich glaube, das ist sozusagen sehr interessant, auch im Zeitverlauf zu beobachten. Also das, was uns heute natürlich irgendwie ins Gesicht springt, sind Mode und Bekleidung oder Elektronik. Immer dann, wenn es einen Vorteil bringt, als Händler in der physischen Welt sehr nah am Kunden zu sein. Durch Beratung, dadurch, dass man Produkte ausprobieren kann, dadurch, dass man was anfassen kann. Aber gleichzeitig diese Händler auch Produkte bieten, die jeder online findet. Na, dann bestelle ich mir doch bei Zalando, ja. Wenn Konsumentinnen und Konsumenten dann in diese Shops gehen und eine tolle Erfahrung geboten bekommen, eine tolle Beratung bekommen, dann hinten raus auch irgendwie die Lieferung vielleicht aus dem Online-Warenhaus dieses Händlers bekommen, dann kaufen sie es wahrscheinlich dann doch nicht nur bei Zalando, sondern eher bei diesem Händler. Auf der anderen Seite, und jetzt sozusagen, was ich halt meine im zeitlichen Verlauf, gibt es sicherlich spannende Branchen, an die wir heute noch gar nicht denken. Das heißt, unser Ziel ist es, uns da jetzt nicht nur auf diese Branchen einzuschießen, sondern möglichst flexible Technologie bieten zu können und uns dann davon überraschen und begeistern zu lassen, auf welche Use Cases eigentlich die Anwender selber kommen. Und wir sehen Unified Commerce auch in ganz anderen Branchen. Zum Beispiel haben wir viele Dienstleister als Kunde, Friseure. Wir haben jetzt dieses Online-Terminbuchungssystem rausgebracht. Da können die Kunden sagen, hey, ich akzeptiere auch E-Commerce-Zahlungen. Ich kann einstellen, ich will vielleicht irgendwie ein 10% Discount geben, wenn jemand seinen Friseurtermin online vorab bezahlt. Das verringert die No-Show-Rate. Die Konsumentinnen und Konsumenten können aber selber auswählen, ob sie das möchten oder nicht. Egal, ob ich in-Store bezahle oder online, der Kunde gibt ein Opt-in für zukünftige Werbemaßnahmen, wird im CRM-Modul angelegt. Also hier habe ich dann auch eine Verbindung von der Online-Journey zur physischen Journey in der Branche, die vielleicht viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben, was Unified Commerce angeht. Und da wird es sicherlich viele geben, auf die wir heute auch noch gar nicht kommen. Und da müssen wir uns dann in 5 Jahren nochmal unterhalten.
Wenn du natürlich sagst Dienstleister, dann sind das natürlich auch oft ja, KMUs oder Solo-Selbstständige, also Friseure gibt es auch sicherlich ein paar Ketten. Das heißt, ihr habt also auch entsprechend eine One-Size-Fits-All-Lösung, insbesondere auch für die Kleinen. Weil da kranken ja viele PSPs dran, ja, dass die ganz Großen, ja, die werden super bedient. Aber wenn der kleine Händler, der kleine Kiosk um die Ecke, der Friseur, das Blumengeschäft, whatever, dass ich da eben keine so richtige Lösung habe, wenn ich dich verstehe, bietet ihr aber auch für insbesondere diese Zielgruppen entsprechende Lösungen an.
Ja, genau. Und ich denke, das ist natürlich auch die Richtung, in der die Technologie uns treibt, dass die Möglichkeiten, die früher nur größeren Händlern mit großen Budgets möglich waren, auch jetzt den kleineren Händlern zur Verfügung stehen und Micro-Merchants. Das ist ja das Schöne auch an SaaS. Ja, wir stellen Standardsoftware bereit, die im Grunde Best Practices ausrollt und von der dann alle profitieren können. Vielleicht dazu so ein bisschen die Historie auch von uns als Tillup damals, wie es so ist im Startup. Ich meine, Mike, du kennst das ja auch, da wird man halt oft mal in so ein Großkundenprojekt reingedrückt und dann fängt man an, irgendwas zu entwickeln. Was wir immer versucht haben, ist, das, was wir für dann irgendwie diese großen Namen damals gemacht haben, so zu bauen, dass das die kleineren auch benutzen können. Und dadurch hat man dann diesen Transfer auch, der im Grunde dann richtig Spaß macht, das zu sehen, wie auf einmal auch die kleineren Händler das adaptieren und davon profitieren können.
Ja, insbesondere die kleinen Händler sind natürlich, da ist der Schmerzpunkt größer, also glaube ich zumindest, weil der Bedarf, überhaupt digitale Lösungen oder digitale Bezahllösungen zu akzeptieren, hört sich erstmal super komplex an und war auch in der Vergangenheit immer komplex. Und wenn du dann natürlich eine Lösung hast, und du hast ja gerade gesagt, inklusive Kassensystem, also tabletbasierte Kassensysteme zum Beispiel, dann ist das ein riesen Mehrwert. Aber ich stelle mir natürlich auf der anderen Seite auch vor, da kannst du vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, der Vertrieb ist natürlich dann ein anderer. Ne? Während du bei großen Händlern, dann hast du halt eine eigene Salesmannschaft, die geht dann raus. Der kleine Friseur, der muss ja irgendwie auf euch kommen. Das heißt, wie macht ihr dann das Marketing? Also wie erreicht ihr diese Zielgruppe?
Ja, das ist vor allem Online-Marketing getrieben und inbound. Also die können sich sozusagen bei uns anmelden und dann die Produkte online erwerben und bekommen auch sozusagen Demos dann und Beratungen über Videokonferenz. Also wir fahren nicht zu den ganzen kleinen Händlern raus. Und das haben wir jetzt über all die Jahre schon ziemlich optimiert. Und das funktioniert für uns ziemlich gut. Also auch gerade dadurch, dass viele der Sachen, die wir bieten, absolute Suchprodukte sind. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie Unified Commerce bewerben würden an die kleinen Händler, die suchen ja nicht nach so einem Buzzword. Die suchen nach, ich brauche Kasse, ich brauche Online-Terminbuchung, ich brauche ein Gastronomie-Tischreservierungssystem. Das sind die Buzzwords, nach denen die suchen und dann kommen die bei uns in den Trichter und wir bieten denen dann unsere Angebote, aber den interessiert das Stichwort Unified Commerce nicht. Für den Händler ist Technologie erstmal Ballast oder maximal Mittel zum Zweck, ja. Und das, was wir halt versuchen, ist, denen Werkzeuge zu geben, die den Händlern den Rücken frei halten, dass die eigentlich das machen können und Kapazitäten haben, was dann nachher auch der Wettbewerbsvorteil ist, nämlich sich sehr gut um ihre Kunden zu kümmern, sich sehr gut um ihr eigenes Angebot zu kümmern.
Wie schätzt ihr denn solche Entwicklungen in dem Zusammenhang, weil du gerade sagst, insbesondere bei den kleinen Händlern, für die großen Händler ist das, glaube ich, kein so großes Thema, aber den kleinen Händlern sieht man natürlich auch jetzt auf einmal Tech Giants, Apple, Tap to Pay, die auf einmal Dienstleistungen anbieten, wo man vorher gesagt hat, okay, da gibt es Startups, ihr seid jetzt kein Startup mehr, aber du kommst ja aus genau dem Bereich. Naja, ich glaube schon, dass man das so sagen darf, ihr seid kein Startup. Aber du kommst ja genau aus dem Bereich. Ja. Tut das weh, wenn Apple Tap to Pay, oder ist das für euch nur, ja, okay, ist halt ein Feature von vielen bei dem Bereich?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das müssen wir natürlich beobachten. Also wir versuchen erstmal alles anzubieten, was den Händlern hilft, mehr Geld zu verdienen. Auch wenn wir vielleicht auf der einen oder anderen Zahlart dann weniger Marge haben. Aber wir profitieren natürlich insgesamt davon, wenn wir unseren Händlern dazu verhelfen, erfolgreich zu sein. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Trend, egal ob wir jetzt über den Handel sprechen oder über das Spezialthema Unified Commerce, dass der Bezahlungsaspekt immer unsichtbarer wird. In etwa so, wie wenn wir aus einem Uber aussteigen. Der Kunde, die Kundin merkt es eigentlich gar nicht, dass er gerade bezahlt hat oder an welcher Stelle und ob das jetzt ein Post- oder ein E-Com-Payment war, keine Ahnung. Und das ist natürlich absolut essentiell auch für die Unser, dass wir da Schritt halten und all diese Möglichkeiten mit anbieten können.
Du hast gerade gesagt, Schritt halten, was mich den Gedanken aufbringen lässt. Ich verstehe, im E-Commerce, dass ihr, glaube ich, da gute Gespräche und leichte Gespräche habt. Ich verstehe gerade bei kleineren Händlern, dass ihr die gut erreicht. Aber insbesondere, wenn ich mir den stationären Handel anschaue, so die Erfahrung, die ist jetzt auch ehrlicherweise schon ein bisschen älter. Der Retail in Deutschland, vielleicht auch in Europa, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie die digitalsten sind, denn und geschweige denn auch immer die neuesten Entwicklungen letztendlich mitnehmen. Ja, das ist, manchmal wirkt das alles noch sehr gediegen. Hat sich das verändert in den letzten Jahren? Sind die klassischen Retailer offener für solche Lösungen, wie ihr sie bietet?
Ja, ist absolut mein Eindruck. Also wir sind beispielsweise auch Partner von der Katag im Fashion-Bereich und wenn man da rumläuft und sieht, welche Lösungen die Brands im Einsatz haben und auch welche anderen Softwareanbieter da wirklich faszinierende Möglichkeiten bieten, teilweise auch KI-gestützt. Also ich habe schon den Eindruck, dass die alle gerade in diesem Top-Segment der Top-Brands im Fashion-Bereich sehr hungrig sind auf Technologie. Und das ist natürlich auch für uns eine Chance, dass der deutsche Markt da teilweise was hinterherhinkt. Und vielleicht auch so ein bisschen, wo wir uns da abgrenzen können. Am Ende ist ja auch dieser Vertrieb ist ein People's Business. Und der Frank, mein technischer Mitgründer bei Tillab, der hat auch, bevor er Tillab gegründet hat, schon ein Vierteljahrhundert Retail-Software gemacht. Warenwirtschaftssysteme, Kassensysteme, teilweise sehr spezialisierte Systeme für Schuhhandel, für Buchhandel. Dadurch haben wir in unserer DNA, und das haben wir jetzt auch mit in die unsere Gruppe reingebracht, diese Retail-Sicht, diese Händler-Sicht. Ja, was sind da die Terminologie und die Datenmodelle und dass man auch mit so einem technischen Entscheider aus dem Handel, der das Ganze schon seit 3 Jahrzehnten macht, auf Augenhöhe sprechen kann. Ich glaube, da können wir uns auch abgrenzen von großen internationalen Wettbewerbern, die vielleicht dann nicht ganz diese Nähe zum Handel haben.
Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Und ich habe jetzt, glaube ich, während des Podcasts schon 2-3 Mal gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, und das ist ja ein Podcast, wo du, Olli, mehr reden solltest als ich, aber wenn ich das noch zum Besten geben darf, in der Tat, die Erfahrung, die ich im LEH, und das ist schon ein paar Jährchen her, gesammelt habe, ist, das sind manchmal so einfache Sachen, selbst Sprachhürden. Also ein internationaler PSP mit jemandem aus der IT, der vielleicht nicht gut Englisch spricht, das alles nicht so richtig gut versteht. Da, ich glaube, da könnt ihr als deutschsprachiges Unternehmen zumindest mit einer entsprechenden Auftritt hier in Deutschland, glaube ich, ganz gut punkten. Und die Frage, die ich aber an dich habe, ist, schult ihr denn auch dann beispielsweise die Händler, weil durch neue Technologien und das ganze Thema, das jetzt beim Thema Unified Commerce, das ist ja ein sehr datengetriebenes Business, es geht darum, die Kundinnen und Kunden besser zu verstehen. Dieses Verständnis hilft ja nicht, wenn du eine schicke CSV-Datei hast, ja, wo alles Mögliche drin steht, sondern du musst es ja auch auswerten und entsprechend verstehen, was da passiert. Habt ihr Tools, die das schon automatisiert machen? Du hast gerade eben das Thema KI gesagt, das wird vielleicht eine Rolle spielen. Und schult ihr die Händler, damit sie auch entsprechend die Business-Objekte auswerten können und sagen können, alles klar, jetzt verstehe ich meinen Kunden?
Das ist ein Geben und Nehmen. Also ich glaube, zu sagen, dass wir den Handel schulen, das wäre arrogant. Also wir lernen natürlich von unseren Kunden und versuchen, daraus dann Standardsoftware zu machen. Und im Analysenbereich lernen wir natürlich sehr stark davon, dass unsere Kunden sagen, woran fehlt es denn aktuell in dem Produkt und was sollen wir da noch einbauen? Und dann versuchen wir natürlich da auch an den Anforderungen entlang zu entwickeln. Das ist dann eher, würde ich sagen, ein kooperativer Prozess, in dem man dann sieht, hey, was können wir eigentlich mit diesen Daten alles machen, jetzt wo wir die aus dem Online- und aus dem Offline-Bereich miteinander verknüpft haben.
Das heißt, wenn ihr mit euren Kunden zusammenarbeitet, dann ist das ein gemeinsames Miteinander und weniger, dass ihr einfach nur hinfahrt und irgendwas verkauft, sondern ihr versucht wirklich zu verstehen, was der Handel gerade braucht und wo der Schmerzpunkt ist.
Ja, und die Leute, die kennen natürlich ihr Geschäft besser als wir.
Wenn du so ein bisschen in die Glaskugel schaust, also ein bisschen über mal schauen und darüber sprechen, die nächsten vielleicht 3 bis 5 Jahre, wo glaubst du, geht bei dem Thema Unified Commerce so ein Stück weit die Reise hin? Ich meine, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was bis hierhin passiert ist, aber die Entwicklung geht ja kontinuierlich weiter. Wohin glaubst du, gehen wir? Was sind so die Trends bei dem Thema?
Ja, klar. Also ein paar Sachen, die wir schon angesprochen hatten, ein paar Sachen, die wir noch nicht angesprochen haben. Die Bezahlung an sich selber wird immer weniger sichtbar und spürbar. Ich habe den Eindruck, dass es im physischen Handel viel mehr um die Experience geht und der eigentliche Checkout in den Online-Bereich wandert. Die Leute gehen zum Beispiel in die Malls nicht mehr, um zu shoppen, sondern um etwas zu erleben, um sich gut gehen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass nachher weniger konsumiert wird, sondern der verlagert sich dann eben in den Online-Bereich und die Händler, die diese Bereiche gut miteinander verknüpfen können, zum Beispiel über kanalübergreifende Kundenbindungsprogramme, die können dann natürlich besonders punkten. Und eine Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt, ist eben, dass die Technologie den immer kleineren Händlern zur Verfügung steht, die früher nur den großen Handelsfirmen mit viel Budget zur Verfügung stand. Und das ist natürlich auch ein Kern unserer Mission als Payment- und Softwareanbieter. Auf der anderen Seite könnte man auch behaupten, dass es einen Gegentrend zu all dieser Technologie und Datenerhebung gibt. Die Kunden, die wollen sich nicht auf Schritt und Tritt begleitet und ausspioniert fühlen. Das heißt, wir müssen sowohl als Handel als auch als Softwareanbieter da die richtige Balance finden, was wünschenswert ist. Und das wird natürlich besonders spannend, wenn jetzt auch noch irgendwie KI ins Spiel kommt, mit welcher es immer einfacher wird zu erraten, vielleicht welche Kundenbewegungen aus unterschiedlichen Bereichen und Kanälen zusammengehören.
Wenn du das Stichwort KI nennst, die Frage, ob ihr euch damit beschäftigt, ist, glaube ich, überflüssig. Ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr genau das tut. Mich würde aber interessieren, beschäftigt sich der Handel damit? Also bekommt ihr Anfragen dazu? Gibt es da schon spezielle Use Cases, die vielleicht gefragt werden nach dem Motto, ich würde gerne ABC machen, könnt ihr mir dabei helfen? Oder ist das noch viel zu abstrakt? Weil wenn ich so ein bisschen auf die Finanzbranche ganz generell schaue, sind ganz, ganz viele so in Lauerstellung und man überlegt so, aber es gibt noch nicht immer richtige Ideen, was man jetzt mit all diesen Entwicklungen anfangen kann.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Da ist man teilweise ein bisschen vorsichtig. Ich sehe zumindest perspektivisch irgendwie drei große Hebel. Hebel 1, Mapping der Daten. Hebel 2, Integrationsprojekte. Und Hebel 3, operative Effizienzsteigerung, zum Beispiel Absatzplanung, Staffing, Einkauf. Können wir ja gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber ich weiß nicht, wie da die Zeit reicht und ob das jetzt Thema von heute ist. Aber das sind so die drei Buckets, wo wir durch KI vor allem irgendwie mehr zu weniger Kosten leisten können.
Ich glaube tatsächlich zum Thema KI, da können wir nochmal einen eigenen Podcast zu machen, weil das so spannend ist, diese ganzen Daten sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Insbesondere, wenn wir den stationären Handel dann noch mit reinbeziehen. Wie gesagt, E-Commerce ist immer das eine, aber Retail dann nochmal eine andere Geschichte. Du hast so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, wir haben ein bisschen was über KI gesprochen. Was mich noch interessieren würde, wenn du, ich weiß nicht, ob du Kenntnis davon hast, aber wenn wir mal so schauen, was links und rechts neben uns passiert, insbesondere also ins Ausland mal gehen, hast du da so Beispiele, wo du sagst, boah, das ist so ein richtig gutes Beispiel für eine super gut umgesetzte Unified Commerce Projekt? Oder aber, dass du sagst, ich brauche gar nicht ins Ausland gucken, das haben wir ja schon gemacht. Auch da, habt ihr irgendwelche Beispiele? Hast du da was du uns erzählen kannst?
Ja, da muss ich ein bisschen nachdenken. Aber ich würde auch hier sagen, hey, wir sollten es wahrscheinlich nicht übertreiben mit diesen ganzen technologischen Möglichkeiten. Also ich erinnere mich, als wir Tillab damals gestartet haben, 2016, da kam einer von meinen engeren Kollegen gerade aus Japan wieder und dann hatte der erzählt, hey, da gehst du irgendwie ins Möbelgeschäft und da läuft eine Gesichtserkennung und auf Basis der Daten, die daraus irgendwie ablesbar sind, verändert sich die Beleuchtung in dem Geschäft so, dass die Produkte, die ich mit Wahrscheinlichkeit kaufen würde, die mich interessieren, besser in Szene gesetzt werden. Das klingt natürlich nach einer sehr toll umgesetzten Lösung und sowas wird natürlich jetzt auch mit den technischen Möglichkeiten von heute, wir sind jetzt fast 10 Jahre weiter, immer präziser, aber da sollten wir es wahrscheinlich auch nicht übertreiben und deswegen würde ich gar nicht so viel ins Ausland gucken, sondern eher auf unsere Händler hören und fragen, hey, wo drückt denn bei euch der Schuh, wie können wir euch helfen, mehr Geld zu verdienen? Und da fängt es dann eher dabei an, dass die happy sind, wenn sie auf einmal die Zahlungsflüsse aus dem Online- und Offline-Bereich sowie die Kundenbewegungen, die Warenflüsse auf einer Plattform sehen können.
Jetzt hast du Und ich bin ganz bei dir. Also nicht alles, was immer technologisch geht, muss auch gleichzeitig technologisch gut sein. Also und auch ehrlicherweise nicht alles, was wir im Ausland sehen, lässt sich kulturell nach Europa oder nach Deutschland portieren. Das wissen wir aus dem Zahlungsverkehr. Also wie oft ich höre, dass Alipay oder WeChat nach Europa, das stimmt alles. Da gibt es Bestrebungen. Aber die Frage ist natürlich immer, wie erfolgreich ist das am Ende und wie gut wird das von dem europäischen oder auch deutschen Markt angenommen. Lass uns vielleicht zum Schluss mal so ein bisschen, oder vielleicht kannst du uns zum Schluss Ausblick geben, ganz speziell auf dich und auf unser. Was sind so für die nächsten Schritte, wo ihr sagt, okay, da wollen wir jetzt rein sneaken? Es muss nicht unbedingt Unified Commerce sein, aber vielleicht ein bisschen, also welche Themen sind so, wo ihr euch jetzt ganz speziell mit beschäftigt in den nächsten Wochen und Monaten? Also was können wir Spannendes von euch bald erleben und sehen?
Ja, sehr gerne. Also da habe ich auch mehrere Antworten drauf. Im Software-Bereich ist es so, dass wir historisch ein sehr, sehr breit aufgestellter Anbieter waren und immer weiter Lösungen rausbringen, die tiefer in einzelne Zielgruppen gehen. Ich habe ja schon angesprochen, hey, wir haben jetzt auch ein Online-Terminbuchungssystem. Das eignet sich für Dienstleister, demnächst eignet sich das auch für Gastronomen. Wir haben früher einfach nur ein Handelskassensystem gehabt, jetzt haben wir ein Gastronomiekassensystem. Und wir versuchen an unterschiedlichsten Stellen da natürlich immer auch smarte Payment-Lösungen mit reinzubringen. Und im Handel, ich glaube, da gibt es nicht viele, bieten wir jetzt auch seit kurzem Raten- und Rechnungskauf nicht nur im E-Com, sondern auch am Point of Sale an. Ich glaube, das ist sozusagen sehr spannend und wird halt auch immer bedeutender werden. Das geht dann auch wieder in Richtung dieses Trends, über welchen wir gesprochen haben, dass die Bezahlung als solche immer unsichtbarer wird. Das ist ein sehr cooles Produkt. Ich brauche im Grunde nur Name, Adresse, Geburtsdatum und kriege innerhalb von Millisekunden sozusagen mein Raten- und Rechnungskaufangebot. Genau, und ja, ich würde das mal so zusammenfassen, also dass die zwei großen Themen sind immer spezifischere Softwarelösungen für gewisse Zielgruppen und kombiniert mit smarten Payment-Lösungen, die Payment und Software bundeln, wie zum Beispiel dann Buy Now, Pay Later am Point of Sale.
Also man kann sagen, es bleibt nicht nur spannend, sondern du hast gerade so ein bisschen die Erwartungshaltung nach oben getrieben. Also das ist, was schön ist. Also von der Seite freuen wir uns natürlich, wenn wir neue tolle Lösungen von euch sehen werden in den nächsten Wochen und Monaten oder vielleicht Monaten eher. Ich würde an der Stelle mich bei dir, Olli, ganz, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, was wir gemacht haben, wir haben einen recht guten Überblick gegeben. Was ist Unified Commerce? Wo geht so ein bisschen die Reise hin? Was sind die Unterschiede zwischen Omnichannel und Multichannel? Und was ich vor allen Dingen mitgenommen habe, ist, dass wir über all diese unterschiedlichen Bereiche durchaus nochmal tiefer einsteigen können. Ja, und vielleicht machen wir auch nochmal einen Podcast, einen zweiten zum Thema KI im E-Commerce, KI im stationären Handel. Ich glaube, das ist auch nochmal spannend zu hören, wie eure Sicht darauf ist. Ich möchte mich bei dir, wie gesagt, ganz, ganz herzlich bedanken.
Ebenfalls.
Es hat super Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Vielen Dank.
Ja, ebenfalls, Mike. Bis dann.